herzlich willkommen zum Podcast Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Ich bin Adrian Plitzko und im Studio ist auch Dr. Leo Kretzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program an der Melbourne Universität. Das ist das erste Mal, dass ich es jetzt gesagt habe, ohne es vom Blatt zu lesen.
Man lernt.
Man lernt.
Hallo Adrian.
Hallo Leo. Ja, deutsche Sprache, keine einfache Sprache, eine sehr komplexe Sprache. Und mit der heutigen Episode wollen wir ein bisschen weitergreifen, vielleicht nicht zu sehr über das Deutsch selbst, sondern ich frage mich, warum Deutsch eigentlich überall, fast auf der ganzen Welt gesprochen wird. Weil in der allerersten Episode hatten wir ja gesagt, dass es ungefähr 130 Millionen Menschen gibt weltweit, die diese Sprache sprechen als Muttersprache oder Zweitsprache. Und das nicht nur in Deutschland. Wir haben ein Beispiel vor der Haustür natürlich. Ich als Schweizer, wir sprechen Deutsch in der Schweiz. Also kein reines Hochdeutsch, aber ein bisschen ein gefärbtes Hochdeutsch. Und natürlich in Österreich. Dann gibt es aber viele andere Länder in Europa selbst, in denen Deutsch gesprochen wird. Und das hatte mich überrascht, sogar in den französisch sprechenden Ländern, in Frankreich. Da gibt es kleine Gruppen Deutsche.
Ja.
In Belgien, Luxemburg und so weiter und so fort. Gib uns ein paar Beispiele, warum das so ist.
Ja, also in Frankreich ist das vor allem Dialekt im Elsass. Natürlich, das Elsass ist ja dieses Dreiländereck, Elsass, Baden, Basler Gegend, nicht? Das ist ja seit Jahrhunderten immer umstritten gewesen zwischen Deutschland und Frankreich, ähnlich wie Lothringen auch. Das im Französischen gilt das Elsässische nicht als Minderheitssprache. Das Französische hat eben ein Sprachgesetz, in der Verfassung von Frankreich steht, dass Französisch die Sprache der Nation ist. Also gibt es zum Beispiel Schwierigkeiten mit sprachlichen Minderheiten und so weiter. Aber eine anerkannte sprachliche, deutsche sprachliche Minderheit haben wir in Belgien, in dem Gebiet um Eupen und Malmedy. Das ist ein Gebiet, das nach dem Ersten Weltkrieg an Belgien abgetreten wurde. Und dann natürlich viele Nachbarländer haben deutschsprachige Minderheiten, also eben vor allem Frankreich, Belgien. Dürfen wir Liechtenstein nicht vergessen, dass ein eigenes Land ist, das Deutsch spricht. In Luxemburg ist Deutsch eine der drei Amtssprachen, also Deutsch, Französisch und Letzeburgisch, Luxemburgisch.
Also Deutsch sogar eine Amtssprache in Belgien.
In Luxemburg, in Belgien auch, ja, aber nur in dem deutschsprachigen Gebiet. In Luxemburg als Ganzes gibt es drei Amtssprachen. Und dann natürlich gibt es sehr viele historische...
Im Moment, die Schweiz natürlich ist auch eine Amtssprache, offizielle
selbstverständlich,
Amtssprache. Selbstverständlich,
ja.
Eine von vier.
Und zwar die zahlenmäßig größte Sprache, wenn ich das richtig verstehe, ja. Und natürlich in Italien, Südtirol, in Südtirol hat Deutsch geschützten Status. Und in Osteuropa und Mittel- und Osteuropa gibt es viele historische Minderheiten, von denen manche nicht mehr als geschlossenes Siedlungsgebiet existieren, als Folge des Zweiten Weltkriegs natürlich. Es gab natürlich im jetzigen Polen sehr viele Deutschsprechende, in Schlesien, Ostpreußen, früheres Ostpreußen, dann auch in Russland, die Wolgadeutschen. Es gibt heute noch eine zahlenmäßig bedeutende deutschsprachige Minderheit in Kasachstan, die nicht ursprünglich da waren, sondern die von Stalin übersiedelt wurden. Aus den westlichen Gebieten der Sowjetunion nach dem Angriff Hitlers. In Slowenien relativ wenige, also die Familie meines Vaters kommt aus einem Dorf in heutigen Slowenien, aber wie gesagt, Donauschwaben in Serbien, in Rumänien, natürlich Siebenbürger Sachsen. Du hast erzählt, dass deine Familie ursprünglich aus Siebenbürgen kommt.
Ja, meine Eltern, das sind verwandt mit Dracula.
Ja. Und das waren eben deutschsprachige Minderheiten im österreichischen Kaiserreich, später österreichisch-ungarischen Kaiserreich, die natürlich frei da siedeln konnten. Und die Siebenbürger Sachsen, anders als die Donauschwaben, sind schon sehr, sehr lange da. Die sind tatsächlich 800 Jahre da gewesen. Aber die Minderheit ist, glaube ich, der Präsident von Rumänien, Klaus Iohannis, ist, glaube ich, Angehörige der Siebenbürger Sachsen aus dieser ethnischen Minderheit. Aber ich glaube, die ethnische Minderheit ist sehr, sehr stark geschrumpft nach dem Ende des sozialistischen Rumänien, weil die Ausreisemöglichkeiten viel besser waren für Deutsche und natürlich Deutschstämmige ein Recht auf ein bundesdeutschen Pass haben und deswegen zu großen, mit großer Zahl nach Deutschland übersiedelt sind. Also diese Ostübersiedler aus Russland, aus der Ukraine, aus Polen und so, die haben einen großen Teil der Immigration im Nachkriegsdeutschland, also in Westdeutschland, ausgemacht. Und das ist eben nur Europa. Also man kann das zum Beispiel sehen, wo Deutsch überall offizielle Sprache war, wenn man sich die Geschichte der Rechtschreibreform anschaut. Die letzte Rechtschreibreform, die in den 80er Jahren begonnen wurde. Und da gibt es dann politische Absichtserklärungen und die sind unterschrieben tatsächlich von Regierungsvertretern aus Luxemburg, Belgien, Italien, Rumänien, natürlich der damaligen DDR, der Bundesrepublik, Österreich, Liechtenstein, auch Dänemark und so weiter. Also da sieht man, wo überall deutschsprachige Minderheiten in Europa gelebt haben.
Der Begriff Minderheiten, also das war natürlich ein jahrhundertelanger Prozess. Da haben sich dann Siedler, haben sich da niedergelassen, jetzt zum Beispiel Rumänien oder Slowenien oder weiß ich wo. Und haben sie dann einfach ihre eigene Sprachwelt aufgebaut und gelten dann als Minderheit. Wenn wir jetzt Australien als Beispiel nehmen, wir haben ja auch sehr viele Menschen aus verschiedenen Bereichen dieser Welt oder Teilen dieser Welt, auch viele Deutsche hier, aber die gelten ja nicht als Minderheitensprache. Die deutsche Sprache ist keine Minderheitensprache hier in Australien. Das ist einfach eine Sprache unter Migranten. Wann ist es eine Minderheitensprache?
Ich denke, das ist das gehört wieder zur politischen Fachsprache, zur Verwaltungsfachsprache, was eine Minderheit ist. Es gibt eine europäische Konvention zum Schutz ethnischer und sprachlicher Minderheiten. Und diese Minderheiten sind traditionelle Minderheiten, das heißt, die schon seit langer Zeit da sind. Eben nicht, es gibt eine große türkischsprachige Minderheit in Deutschland, die ist aber nicht unter dieser Konvention mit inbegriffen, weil eben moderne Migration, Arbeitsmigration nicht dazugehört. Aber zu den Minderheiten in Deutschland gehören zum Beispiel zweisprachliche Minderheiten, nämlich die Lausitzer Sorben. Das ist die kleinste slawische Sprache, die nur in Sachsen-Anhalt gesprochen wird, und die Dänen in Südschleswig, also an der dänischen Grenze. Ich denke, eine Minderheit ist, eine sprachliche Minderheit ist man dann, wird man dann unter Umständen plötzlich, wenn ein Staat sich formiert, in dem die eigene Sprache nicht mehr die am meisten gesprochene Sprache ist. Ja? Also in Tirol sind die Deutschsprachigen keine Minderheit. In Südtirol, weil es jetzt zu Italien gehört, sind sie eine Minderheit im italienischen Kontext. Also ich denke, was eine sprachliche Minderheit ist, definiert sich über die sprachliche Mehrheit im Staat. Solche Einwanderungssprachen sind natürlich sehr, sehr interessant im deutschen Kontext, weil das Deutsche anders als andere europäische Sprachen, die zu Weltsprachen geworden sind, wie das Spanische, das Französische, das Englische, weil deutschsprachige Länder sehr, sehr wenig Kolonialgeschichte haben. Die Kolonialgeschichte, die Österreich hatte irgendwann mal im 17. Jahrhundert irgendwelche Inseln südlich von Indien, aber das war es dann auch schon. Natürlich in Deutschland, also für Deutschland, das Deutsche Reich, gibt es die Kolonialgeschichte in Afrika, in der Nähe von Australien, in Neuguinea natürlich, im Pazifik. Das ist, wie die meiste Kolonialgeschichte, keine sehr menschliche Geschichte. Also inzwischen wird langsam aufgearbeitet, was die deutschen Truppen in Südwestafrika, im damaligen Südwestafrika, Namibia, mit den Herero gemacht haben, dass das sozusagen der erste Völkermord des 20. Jahrhunderts war. Aber anders als das Englische oder Französische ist das Deutsche eigentlich keine typische Kolonialsprache. Mit der Ausnahme tatsächlich von Namibia, dass der einzige Staat in Afrika ist, oder außerhalb Europas, soweit ich weiß, wo Deutsch eine Nationalsprache ist, eine der Nationalsprachen ist. Aber das Deutsche ist eine Auswanderersprache. Und zwar vor allem, weil im 19. Jahrhundert eben nicht durch die eigene Kolonialisierung, sondern durch Auswanderung in Kolonialgebiete anderer europäischer Mächte sehr, sehr viele Deutsche in der Welt oder Deutschsprachige in der Welt verstreut wurden. Und das kommt daher, hat historische und soziale Gründe, es kommt daher, dass im 19. Jahrhundert erstens Europa verwüstet war durch die napoleonischen Kriege, dass es einige klimatische Probleme gab, Missernten, dass in Deutschland vor allem, aber auch in Österreich, im deutschsprachigen Teil Österreichs, die Industrialisierung sehr spät, aber dann sehr schnell und sehr brutal kam. Das heißt, die Leute, die Heimindustrie hatten und über Generationen davon gelebt haben, wie Weber zum Beispiel, die hatten auf einmal keinen Lebensunterhalt mehr. Und die Leute, die nicht in den Städten unterkommen konnten und dort Arbeit finden konnten, die haben versucht, über See ein neues Leben aufzubauen. Sehr, sehr viele in Amerika, also ich glaube, die Deutschstämmigen sind eine der größten Gruppen in den Vereinigten Staaten, ein bisschen weniger in Kanada, aber auch in Südamerika, in Argentinien, in Chile, in Brasilien. Ich habe vor kurzem gelesen, dass Deutsch die zweitgrößte Muttersprache in Brasilien ist. Klingt fantastisch, aber ich meine, es ist so, 97% sprechen Portugiesisch und 1,9% sprechen Deutsch als Muttersprache, aber immerhin ist die zweitgrößte.
Ja, ja.
Und natürlich Australien. Kolonialsprachen, Deutsch als Kolonialsprache, wie gesagt, gibt es in Namibia als Rest, aber die anderen deutschen Kolonien, ehemaligen deutschen Kolonien wie Togo oder also in Westafrika gab es da einige, die sprechen nicht mehr Deutsch. Es gibt einen ganz interessanten Fall von einem deutsch basierten Pidgin. Eine Pidgin-Sprache ist so eine Hilfssprache, die manchmal eben meistens Wörter aus der Kolonialsprache verwendet, in Papua-Neuguinea. Und diese Sprache nannte sich unser Deutsch. Ich glaube, es gibt die Sprecher sind weitgehend ausgestorben, aber das waren Leute, die eben unter der deutschen Kolonialherrschaft ein Pidgin konstruiert haben, mit dem sie dann mit den Kolonialisten sprechen konnten. Aber die deutschsprachige Bevölkerung Australiens ist natürlich auch sehr, sehr interessant, sowohl historisch als auch in der Gegenwart. Im historisch natürlich hat das sehr, sehr viel mit dem 19. Jahrhundert zu tun, obwohl schon die australische Besiedlung, da waren schon Deutsche oder Deutschstämmige beteiligt. Arthur Phillip, nach dem Port Phillip Bay benannt ist, dessen Vater war aus Frankfurt, der war Deutschlehrer in England zum Beispiel. Aber natürlich vor allem im 19. Jahrhundert ökonomische Immigration sehr stark, aber auch Dissenters, also die deutsche Besiedlung von Südaustralien, Barossa Valley, Adelaide Hills, das waren vor allem Altlutheraner, die die Vereinigung der preußischen, des lutheranischen und des kalvinistischen in die preußische Staatskirche im ersten Drittel des 19. Jahrhunderts nicht mitmachen wollten und deswegen ausgewandert sind. Und das waren eben interessanterweise häufig Leute aus dem ländlichen Gebiet, die sich dann eben als Bauern angesiedelt haben, eben im Barossa Valley, aber auch in Victoria, hier in der Wimmera, in der Riverina, in New South Wales und in Queensland und so weiter. Da gab es also deutschsprachige Siedlungen.
Also kann man sagen, dass sie damals Minderheitensprachen waren?
Also sicherlich, ja. Also ich hätte auch kein Problem davon zu sprechen, dass es heute noch eine Minderheitensprache ist in Australien. Die deutschsprachige Einwanderung in Australien war so stark, dass bis nach dem Zweiten Weltkrieg sogar, bis die große Einwanderung nach dem Zweiten Weltkrieg begann, dass die Deutschstämmigen die größte ethnische Gruppe, also die größte nicht-angloirische Einwanderergruppe in Australien war. Das weiß man heute gar nicht mehr, aber das war wirklich eine sehr, sehr große Gruppe im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert. Und die Katastrophe war natürlich für diese deutschsprachige Gemeinschaft der Erste Weltkrieg, Internierung von Deutschen, Repatriierung von sehr vielen Deutschsprachigen nach dem Ersten Weltkrieg. Aber bis dahin waren die Deutschen eine bedeutende Minderheit in Australien.
Vorhin hast du gesagt, Englisch, Spanisch zum Beispiel sind Weltsprachen, weil sie von sehr vielen Menschen in der Welt gesprochen werden. Chinesisch oder Mandarin gilt da nicht als Weltsprache, obwohl sie von den meisten Menschen gesprochen wird.
Mir ist nicht ganz klar, ob es eine gültige Definition von Weltsprache gibt. Also die Konnotation, die ich habe, wenn ich das Wort verwende, ist, es wird weltweit gesprochen. Und das ist eben nicht, wie du gesagt hast, nicht unbedingt die Anzahl der Menschen, die sie sprechen, sondern tatsächlich die geografische Verbreitung. Das Chinesische könnte man muss man natürlich nach der Anzahl der Muttersprachler und Muttersprachlerinnen als eine der großen Sprachen der Welt bezeichnen. Die Frage ist, ob es tatsächlich auch geografisch so weit verbreitet ist. Sicherlich in Südostasien gibt es sehr, sehr viele chinesischsprachige und ethnische Chinesen in Südostasien. Ob die jetzt Mandarin-Sprecher sind oder Sprecher von Hokkien oder Fujian oder anderen chinesischen Sprachen, kommt drauf an. In den Vereinigten Staaten und in Kanada gibt es seit dem 19. Jahrhundert große chinesische Minderheiten, selbstverständlich in Australien auch. Wahrscheinlich müsste man auch das Chinesische auch in dieser Hinsicht der weltweiten Verbreitung als Weltsprache bezeichnen.
Worauf ich hinaus möchte, und da sind jetzt wieder in Amerika, ist das ein Gerücht oder stimmt das? Und das kannst du vielleicht für uns heute klären. Ich habe mal gehört, jemand hat mir mal erzählt, dass Deutsch fast die offizielle Amtssprache der Vereinigten Staaten geworden wäre.
Ich habe das mal nachgeschaut. Ich habe das natürlich auch gehört. Wenn ich mich recht erinnere, und bitte nagle mich jetzt hier nicht fest, also jeder kann das natürlich selber googeln, aber wenn ich mich recht erinnere, ist das tatsächlich ein Gerücht. Soweit ich weiß, hat die USA bis heute keine offizielle Amtssprache, weil es relativ selbstverständlich ist, dass die meisten Leute Englisch sprechen. Also, aber es ist nirgendwo in der Verfassung niedergelegt, glaube ich. Und es war auch nie in der Verfassung niedergelegt, ob das Deutsch eine offizielle Stellung haben sollte in Amerika. Also ich denke, das hat einfach damit zu tun, dass, wenn man von einer offiziellen Sprache spricht, dass das dann irgendwo juristisch geklärt sein muss. Und das war nie geklärt. Aber es ist tatsächlich so, wenn ich das recht verstehe, dass im Nordosten von Amerika Gemeinden existiert haben, die überwiegend deutschsprachig waren. Und natürlich gibt es heute noch das sogenannte Pennsylvania Dutch, das natürlich nicht Dutch ist, sondern Deutsch, also nicht Holländisch, sondern Deutsch. Das, ich glaube, aus dem Hessischen kommt, aber es gibt natürlich auch religiöse Minderheiten, Mennoniten in den USA und in Kanada, die deutschsprachig sind.
Bleibt noch ein Mysterium.
Ich denke, ja.
Immerhin 130 Millionen Menschen sprechen Deutsch weltweit und in fast allen Ländern der Welt, wie wir heute herausgefunden haben, hier in diesem Podcast. Wir sprechen Deutsch, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Leo, danke. Dr. Leo Krenzenbacher, Dozent an der School of Languages and Linguistics, German Studies Program, jawohl, an der Melbourne Universität. Bis zum nächsten Mal. Besten Dank.
Vielen Dank, Adrian.